Willkommen zum Projekt Rothbard zum 100. Mein Beitrag trägt die Überschrift Ohne Murray Rothbard kein Libertarismus. Der Anfang der sogenannten österreichischen Schule der Nationalökonomik ist bei Karl Menger zu finden. Er lebte von 1840 bis 1921 und 1871 legte er mit seinem Buch Grundzüge der Volkswirtschaftslehre bahnbrechende Erkenntnisse vor. Etablierte nachfolgend vor allem die österreichische Schule der Nationalökonomik als eigenständige Denktradition gegenüber der damals vorherrschenden sogenannten jüngeren historischen Schule im Deutschen Kaiserreich. Auf Karl Menger folgte Eugen von Böhm-Bawerk. Und einer seiner Schüler war Ludwig von Mises, der wohl mit Fug und Recht zum bedeutendsten Ökonomen der österreichischen Schule, ja, des 20. Jahrhunderts gezählt werden kann. Mises hat nicht nur neue, zeitlose, unumstößliche Erkenntnisse in der Geldtheorie, der Liberalismustheorie, der Interventionismus- und Staatstheorie vorgelegt, Mises hat den Sozialismus und alle seine Spielarten als unmöglich, als undurchführbar widerlegt, und zwar mit wissenschaftlichen Mitteln, hat den Kapitalismus, also das System der freien Märkte, als das einzig durchführbare System rationalisiert. Mises hat insbesondere auch das wissenschaftliche Fundament, die wissenschaftliche Methode der Ökonomik, rationalisiert. Also gegen Angriffe der Positivisten, Empiristen und Falsifikationisten wie kein anderer überzeugend verteidigt. Nach seiner Flucht vor den Nationalsozialisten 1940 aus Europa in die Vereinigten Staaten von Amerika lehrte Ludwig von Mises an der Universität in New York ab 1945. An Mises Seminar nahm ein junger Student begeistert teil. Er entflammte sprichwörtlich für die ökonomische Lehre, die Ludwig von Mises vorstellte. Und vor allem entwickelte er als eigenständiger Denker und Gelehrter das von Mises vorgestellte System weiter, ging im Zuge seines akademischen Werdeganges sogar über Mises eigene herausragende Leistung noch hinaus. Die Rede ist von Murray Newton Rothbard. Murray Rothbard wurde am 2. März 1926 in New York City geboren, also von nunmehr zum Aufnahmetag dieses Videos fast genau 100 Jahren. Seine Eltern waren Einwanderer jüdischer Herkunft aus Osteuropa und nach eigenem Bekunden wuchs Rothbard in einem linksintellektuellen jüdischen Milieu auf, zeigte aber früh eine Abneigung gegen Sozialismus und Kollektivismus, beeinflusst auch durch seinen Vater. Rothbard studierte an der Columbia University Mathematik und Ökonomik, machte dort 1945 seinen Bachelor und promovierte 1956 mit der Arbeit The Panic of 1819, Reactions and Policies. Entscheidend für Rothbards intellektuelle Entwicklung war jedoch ohne Zweifel die Begegnung mit Ludwig von Mises ab 1949. Wie gesagt, Rothbard nahm regelmäßig an Mises Seminar an der New York University teil, wurde zu Mises bedeutendsten ökonomischen Nachfolger. Rothbards intellektueller Nachfolger, Hans Hermann Hoppe, bezeichnet seinen Lehrer als Genie. Ganz zu Recht blickt man allein auf Rothbards überaus umfangreiches, weitgespanntes Werk. Das Wirtschaftstheorie und Wirtschaftsgeschichte, politische Philosophie, Sozialphilosophie, Ethik und politische Geschichte umfasst. Rothbard steht vor allem deswegen in direkter Linie zu Ludwig von Mises, weil er dessen wissenschaftlicher Methode, und zwar der Logik des menschlichen Handelns, die auch als Praxeologie bezeichnet wird, gefolgt ist und sie unbeirrt und unerschrocken in aller erkenntnistheoretischen, auch extremen Konsequenz auf die von ihm bearbeiteten Wissensfelder angewandt hat. Der Dreh- und Angelpunkt des handlungslogischen Denkens, der Praxeologie, ist der Satz, der Mensch handelt. Er klingt zunächst einmal trivial, aber er hat es in sich. Er lässt sich nämlich nicht widerspruchsfrei verneinen, ist wahr. Wer sagt, der Mensch handelt nicht, der handelt, widerspricht also seinem Gesagten und sagt damit etwas Falsches. Man kann auch sagen, der Mensch, der Satz, der Mensch handelt und die daraus abgeleiteten oder auch deduktiven Aussagen sind a priori wahr. Ein a priori, besser eine Aussage a priori, beansprucht strenge Allgemeingültigkeit. Sie ist immer und überall und für alle wahr. Oder anders gesagt, eine Aussage a priori lässt sich nicht widerspruchsfrei verneinen, ohne ihre Gültigkeit bereits vorauszusetzen. Aus dem unbestreitbar wahren, dem a priori gültigen Satz, der Mensch handelt, lassen sich weitere wahre Aussagen ableiten. Beispielsweise ist das menschliche Handeln stets zielbezogen. Das lässt sich nicht widerspruchsfrei verneinen. Zudem, und das wissen wir ebenso unzweifelhaft, erfordert das Handeln den Einsatz von Mitteln. Handeln ohne Mittel und sei es nur der Einsatz des eigenen Körpers, der Stimmbänder, ist undenkbar. Mittel sind knapp, sonst wären sie ja keine Mittel. Das Handeln impliziert Ursache-Wirkung, also Kausalität, und auch, dass das Handeln unter Unsicherheit stattfindet. Dass man also nicht mit wissenschaftlicher Genauigkeit wissen kann, wie sich Menschen künftig verhalten. Weiterhin hat jeder Handelnde eine Zeitpräferenz und ihre Manifestation ist der Zins, der Urzins. Zeitpräferenz und Urzins können nicht verschwinden oder gar negativ werden. Auch Kategorien wie Gewinn, Verlust, Ertrag, Kosten stecken im handlungslogisch begründeten Satz, der Mensch handelt. Und aus all dem folgt, dass man formal abstrakte Aussagen im Bereich des menschlichen Handelns treffen kann, die wahr sind, deren Wahrheitsgehalt man nicht durch Ausprobieren, durch Experimente in Erfahrung bringen muss und das auch übrigens gar nicht kann. Hier einige Beispiele dazu. Es ist unumstößlich wahr, dass eine freiwillige Tauschtransaktion die daran Beteiligten besser stellt, im Vergleich zu einer Situation, in der der Tausch nicht stattgefunden hätte. Oder die Vermehrung der Geldmenge in der Volkswirtschaft verringert die Kaufkraft einer Geldeinheit im Vergleich zu einer Situation, in der die Geldmenge unverändert geblieben wäre. Oder das Herunterdrücken des Marktzinses durch die Zentralbanken verursacht Überkonsum und Fehlinvestitionen, führt erst zu einem künstlichen Aufschwung, einem sogenannten Boom, der dann in einen Abschwung, einen Bust, umkippt. Ansetzend an der unumstößlichen Erkenntnis, dass der Mensch handelt, baut Rothbard, wie vor ihm bereits Ludwig von Mises, sein ganzes wissenschaftliches Werk auf. Und das mutig und unverzagt gegen alle Widerstände und Widrigkeiten, gegen Ausgrenzungs- und Schmähversuche seiner Berufskollegen. Rothbard fühlt sich ganz und gar der intellektuellen Aufrichtigkeit verpflichtet, erkennt keine intellektuelle Grenzziehung, die vor vorherrschenden Meinungen und Konzepten Halt macht. Rothbard denkt eben alles zu Ende. Wie schon Mises zuvor stellt sich auch Rothbard damit dem vorherrschenden und heute immer noch vorherrschenden Dogma in der Hauptstromökonomik mit breiter Brust entgegen. Der historischen Wissenschaftsmethode, die positivistisch-empiristisch auf Falsifizierbarkeit ausgerichtet ist und die Rothbard als ungeeignet für die Sozial- und Wirtschaftswissenschaften zurückweist. Und genau das ist sicherlich auch einer der entscheidenden Gründe dafür, dass Rothbard innerhalb des Wissenschaftsbetriebes keine wirkliche große Karriere machen konnte. Dass zu Rothbards Lebzeiten die Rezeption seines Schaffens vergleichsweise gering geblieben ist, dass ihm sicherlich nicht die Wertschätzung und akademische Würdigung zuteil wurde, die ihm zweifelsohne zugestanden hätte. Rothbard hat sich als intellektuelle Ausnahmepersönlichkeit vielen unterschiedlichen Wissensgebieten gewidmet, hat dabei zahlreiche neue Erkenntnisbeiträge erarbeitet. Nachstehend einige kurze und sicherlich nicht vollständige Überlegungen dazu. Wir beginnen mit der Wirtschaftstheorie. Mit dem Buch Man, Economy and State aus dem Jahre 1962 legte Rothbard nicht nur ein Lehrbuch zu Mises Human Action, erstmalig veröffentlicht in englischer Sprache im Jahr 1949 vor, sondern auch eine umfassende, detaillierte Darstellung des Theoriegebäudes der Ökonomik, konsequent auf handlungslogischen Überlegungen aufgebaut. Bereits 1956 erarbeitete Rothbard in seinem Aufsatz Towards a Reconstruction of Utility and Welfare Economics eine rigorose Rekonstruktion der Wohlfahrtsökonomik. Er zeigte darin, dass interpersonelle Nutzenvergleiche unmöglich sind und dass staatliche Interventionen nie wohlfahrtssteigernd sein können. Erkenntnisse mit überaus weitreichender Tragweite gilt doch heute vielen, dass staatliche Eingreifen in Wirtschaft und Gesellschaft als positiv, als gerecht, als gerechtfertigt. Doch Rothbard entzaubert das alles als Irrglauben. Und weiter. Rothbard integriert die Rententheorie von Frank Vetter in die österreichische Kapitaltheorie und widerlegt die Idee, es gebe so etwas wie Monopolpreise auf freien Märkten. Er stellt eine detaillierte Analyse des Unternehmertums vor, indem er die Rolle des Unternehmers als Unsicherheitsträger, als Kapitalallokator und Wissensvermittler und damit über die Preisfunktion hinaus, ergänzend zu Friedrich August von Hayek, betont. In What Has Government Done to Our Money, erschienen im Jahre 1963, zeigt Rothbard auf, warum und wie die Staaten das Sachgeld durch ihr eigenes Fiat-Geld ersetzt haben. Und in The Mystery of Banking aus dem Jahre 1983 offenbart er die ganze betrügerische Struktur des heutigen ungedeckten Papiergeldregimes, des Fiat-Geldsystems. Und folgerichtig wartet Rothbard mit der Forderung auf, die Zentralbank abzuschaffen, ausgeführt in seinem Buch The Case Against the Fed, erschienen 1994, verbunden mit einer konkreten Anleitung, den US-Dollar wieder an das Gold zu binden. Und nun zur politischen Philosophie. Mises akzeptierte noch einen minimalen Staat für Polizei, Gerichte und Verteidigung, wie zum Beispiel in seinem Buch Liberalismus aus dem Jahre 1927 und Nationalökonomie, veröffentlicht 1940. Er sah in der Demokratie den Vorteil, dass sie zu einem friedvollen Machtwechsel führt. Rothbard teilt Mises Positionen in diesen Bereichen nicht. Rothbard lehnte jeden Staat, wie wir ihn heute kennen, ab. Warum? Nun, Rothbard kategorisiert mit handlungslogischen Mitteln den Staat als eine Institution, der das Nicht-Aggressionsprinzip, also das Non-Aggression Principle oder das Gewaltausschlussprinzip, systematisch verletzt. Für Rothbard ist der Staat ein territorialer Zwangsmonopolist mit der Letztentscheidungsmacht über alle Konflikte auf seinem Gebiet. Also alle Konflikte zwischen seinen Untertanen und alle Konflikte zwischen seinen Untertanen und ihm selbst. Zudem erlaubt sich der Staat, Steuern zu erheben, also seinen Unterworfenen gegen ihren Willen Geld abzuknöpfen. Der Staat ist für Rothbard also nicht etwa ein Heiland, ein Vaterstaat, ein wohlmeinender Diktator, ein Wir alle. Für Rothbard ist der Staat eine Ansammlung von Personen, die in wechselnder Besetzung und Zusammensetzung ihre Mitmenschen ausplündern, sie dazu hinters Licht führen, sie betrügen, zuweilen auch misshandeln, so wie eine Räuberbande. Rothbard betrachtet Steuern als fundamentale Verletzung des Eigentumsrechts und als Zwang, und das macht aus seiner Sicht den Staat eben zu einer kriminellen Organisation. Rothbard argumentiert, alle anderen Einkünfte in einer freien Gesellschaft entstehen freiwillig durch Produktion, Tausch oder Schenkung. Nur der Staat nimmt Geld durch Drohung mit Gewalt ein. Das ist Erpressung bzw. Diebstahl. Dabei spielt es keine Rolle, ob der Staat dafür Dienstleistungen wie Straßen, Verteidigung etc. anbietet oder ob in einer Demokratie die Zustimmung der Mehrheit für Erpressung und Diebstahl vorliegt. An dieser Stelle bietet es sich an, Rothbards prinzipielle Kritik an der Demokratie zu erwähnen. Rothbard legte in seinem Buch Power and Market Government and the Economy, veröffentlicht im Jahre 1970, eine scharfsinnige Demokratiekritik vor, die Hans-Hermann Hoppe dann in seinem Buch Democracy, The God That Failed aus dem Jahre 2001 vollendete, zum Abschluss brachte. Rothbard sah die Demokratie nicht als Fortschritt gegenüber, sagen wir, Monarchie oder Diktatur, sondern vielmehr als eine besonders gefährliche Form des Staates, weil sie Ausbeutung und Zwang unter dem Schein von Volksherrschaft und Freiwilligkeit zu legitimieren trachtet. Demokratie, so Rothbard, ist keine echte Volksherrschaft, sondern Zwang der Mehrheit. Und eine Mehrheit kann eine Minderheit ausbeuten, zum Beispiel durch Umverteilung. Und das bleibt moralisch Unrecht, genauso wie Mord auch bei Mehrheitsbeschluss Mord und damit moralisch Unrecht bleibt. In der Demokratie wird das wahre Wesen des Staates vergleichsweise gut getarnt. Die Bürger glauben, sie herrschten über sich selbst, obwohl eine kleine Elite, Politiker, Bürokraten, mit Gewaltzwangsmonopol regiert. Es gibt die Klasse der Regierenden und die Klasse der Regierten. Rothbard entdeckt vor allem auch einen logischen Widerspruch in der Demokratie. Demokratie bedeutet, alle politischen Fragen sollen durch Mehrheitsentscheid geregelt werden. Da kann man die folgende Frage vorbringen. Darf die Mehrheit per Wahl die Demokratie abschaffen, zum Beispiel einen Diktator wählen? Wenn die Antwort ja ist, dann wäre die Demokratie nicht notwendigerweise etwas Dauerhaftes, könnte sich als eine Übergangsform auf dem Weg zur Diktatur erweisen. Und wenn die Antwort nein ist, dann gilt nicht mehr das Mehrheitsprinzip. Und dann muss man die Frage stellen, wer hier eigentlich das Sagen hat. Denn die Kernregel der Demokratie, also Mehrheitsentscheidung, gilt ja hier nicht mehr. Rothbard kommt zum Schluss, wie immer auch die Antwort ausfällt, man gerät in einen unausweichlichen Widerspruch. Demokratie ist logisch widersprüchlich. Und Rothbard zeigt zudem auf, dass Demokratie zu mehr Staat und langfristig negativen Effekten führt. Warum? Nun, in der Herrschaftsform einer Monarchie sieht der Herrscher den Staat als sein persönliches Eigentum an, ist bestrebt, den Kapitalwert seines Eigentums langfristig zu bewahren und zu mehren. In einer Demokratie hingegen haben Politiker nur temporäre Nutzungsrechte an der Staatsmacht. Sie maximieren daher ihr kurzfristiges Einkommen, betreiben Kapitalverzehr, schmälern den Wohlstand der breiten Bevölkerung. Sie haben ja kein Interesse daran, am langfristigen Wohlstand des Landes zu arbeiten. Das mag genügen, um Rothbards Position zu skizzieren. Demokratie ist für ihn keine Lösung für das Staatsproblem. Und Rothbard zeigt auch auf, der wahre Gegensatz ist nicht etwa Demokratie versus Diktatur, sondern der eigentliche Gegensatz ist Staat versus dem freien Individuum, der freien Gesellschaft, also einer Privatrechtsgesellschaft, in der das gleiche Recht für alle gilt. Rothbards handlungslogische Interpretation des Staates, wie wir ihn heute kennen, verdient besondere Aufmerksamkeit, weil er letztlich zentral ist für den Libertarismus. Also die konsequente, widerspruchsfreie Lehre der individuellen Freiheit und die Umsetzung der Freiheitslehre in der Praxis. In seinem Buch For a New Liberty, erschienen im Jahre 1973, argumentierte Rothbard, dass alle staatlichen Funktionen wie Sicherheit, Recht, Verteidigung privat und marktmäßig erbracht werden können und auch sollten. Etwa durch Versicherungsunternehmen, private Schiedsgerichte und Sicherheitsfirmen. Das war die entscheidende Radikalisierung. Mises kritisierte noch den staatlichen Interventionismus und seine Probleme. Rothbard hingegen delegitimierte voll und ganz den Staat als solchen. In The Ethics of Liberty aus dem Jahre 1982 wartet Rothbard mit Ideen auf, die bis dahin ungehört und auch unerhört waren. Er entwickelt eine vernunftbasierte, also rationale Ethik. Mises Liberalismus war noch utilitaristisch und wertfrei. Er rationalisierte Freiheit als nützlich für Wohlstand, stellte dabei nicht primär jedoch auf ethisch-moralische Überlegungen ab. Rothbard reichte das nicht. Er entwickelte daher eine objektive, naturrechtliche Ethik, basierend auf Selbsteigentum und ursprünglicher Aneignung von bisher nicht von anderen beanspruchten Ressourcen. In The Ethics of Liberty leitet er daraus ein vollständiges libertäres Rechtssystem ab, inklusive Kinderrechte, Vertragsfreiheit und Ablehnung von Zwangsabgaben als Diebstahl. Rothbards The Ethics of Liberty ist eine rigorose, handlungslogisch-ethische Begründung des Libertarismus. Halten wir hier kurz inne und führen wir uns Rothbards Kernüberlegungen noch einmal vor Augen. Rothbard ist auf der Suche nach einer ethischen Norm, also einer Verhaltens- und Handlungsregel, die Konflikte zwischen Menschen vermeidet, beziehungsweise die es erlaubt, entstandene Konflikte einvernehmlich, objektiv zu schlichten, beizulegen. Eine solche ethische Norm muss, so Rothbard, zumindest zwei Anforderungen erfüllen. Erstens, sie muss für alle und überall und immer gelten. Das ist die Universalitätsanforderung. Zweitens, die Regel muss, wenn sich alle an sie halten, möglich machen, dass die Menschen in der Welt, die sie vorfinden, prinzipiell auch überleben können. Vor dem Hintergrund dieser beiden Anforderungen kommt Rothbard zum Ergebnis, dass der unbedingte Respekt vor dem Eigentum eines jeden Menschen an sich selbst, also seinem Selbsteigentum und der Güter, die er sich auf nicht aggressiven Wege angeeignet hat, die gesuchte ethische Norm ist. Die Handlungsregel, das Eigentum unbedingt zu respektieren, fordert vereinfacht gesagt, du gehörst dir, ich gehöre mir, deins ist deins und meins ist meins. Niemand kann überzeugend begründen, dein Eigentum, also deinen Körper und deine Güter, die du auf nicht aggressiven Wege erworben hast, ungebeten zu verletzen. Und niemand kann überzeugend begründen, mein Eigentum ungebeten zu verletzen. Diese Einsicht ergibt sich aus der Bedeutung von Begründung. Eine Aussage kann nur dann als begründet gelten, wenn ihr jeder, du und ich und auch alle anderen, als autonomes Subjekt im Prinzip zustimmen kann. Greift man jedoch in die Autonomie anderer Subjekte ein, indem man sie durch Gewaltandrohung oder Gewaltanwendung für die eigenen Zwecke instrumentalisiert, etwa indem man eine Person zwingt, gegen ihren Willen der Begründung einer Aussage oder ihrer Verneinung zuzustimmen, oder sei es, indem man eine Person zwingt, zu lügen, die Wahrheit abzustreiten, ist die Möglichkeit nicht mehr gegeben, irgendetwas noch als in der Sache begründet nachweisen zu können. Man kann es auch anders sagen. Das Selbsteigentum, wie es Rothbard verstanden und rationalisiert hat, ist also so etwas wie ein Menschenrecht. Und ich will hier ausdrücklich noch anfügen, der Mensch ist frei, seine Freiheit ist der vorgefundene Zustand, und dieser Zustand einer Person muss nicht gegenüber einer anderen Person begründet werden. Und die Freiheit des Individuums lässt sich nicht widerspruchsfrei verneinen. Die Aussage, der Mensch ist frei, ist wahr, lässt sich handlungslogisch nicht widerlegen. Kurzum, wenn also jeder das Eigentum des anderen unbedingt respektiert, also das Selbsteigentum des Menschen an sich und sein Eigentum an den Gütern, die er sich ohne Verletzung des Eigentums anderer beschafft hat, dann ist im Prinzip ein Zusammenleben der Menschen in der Gemeinschaft möglich, und zwar in friedvoller und produktiver Weise. Dann ist das gegeben, was als individuelle Freiheit widerspruchsfrei bezeichnet werden kann. Und nun zum Bereich Geschichte. Rothbard hat sich umfangreich mit der Interpretation geschichtlicher Episoden beschäftigt. hat dabei eine revisionistische Perspektive eingenommen, die wiederum das Ergebnis seiner handlungslogischen Überlegungen war. Rothbard schrieb sogar monumentale revisionistische Werke, wie etwa Conceived in Liberty, erschienen im Jahre 1979 in 4 Bänden, eine libertäre Sicht auf die amerikanische Kolonialzeit und Revolution, dargestellt als Kampf gegen Zentralismus. Oder A History of Money and Banking in the United States, the Colonial Era to World War II. Eine Interpretation der Entwicklung des Geldsystems in den USA, der staatlichen Eingriffe und der dadurch verursachten Krisen. Ganz besonders hervorzuheben ist Rothbards Werk An Austrian Perspective on the History of Economic Thought, in 2 Bänden posthum erschienen 1995. Eine umfassende Kritik und Neuinterpretation der Wirtschaftsdogmengeschichte aus österreichischer Sicht, mit zum Beispiel einer scharfen Ablehnung von Adam Smith als Plagiator, einer Kritik an seinem Rückfall in die Arbeitswerttheorie, in das Arbeitswerttheorie-Denken oder die Wiederentdeckung der spanischen Scholastiker als Proto-Österreicher. Rothbards Buch An Austrian Perspective on the History of Economic Thought ist und bleibt ein großer, bisher unübertroffener Wurf. Rothbard war aber nicht nur reiner Theoretiker im Elfenbeinturm. Nein, er war auch ein Mann der Tat, der sich politisch engagierte, Thinktanks aufbaute, Koalitionen schmiedete, Newsletter herausgab und politische Kandidaten unterstützte. Seine Aktivität war dabei aber immer radikal antietatistisch, gleichzeitig pragmatisch, strategisch. Rothbard wollte den Libertarismus nicht nur intellektuell durchdringen bis ins letzte Detail, ihn nicht nur lehren, sondern auch gesellschaftlich durchsetzen, oft durch unkonventionelle Allianzen. Und so baute Rothbard die moderne libertäre Bewegung in Amerika auf. Er war beispielsweise Mitbegründer der Libertarian Party im Jahr 1971. Im Bestreben, den Libertarismus, die handlungslogisch fundierte Freiheitslehre, in die Praxis zu übertragen, empfahl Rothbard eine Strategie des Doppelschlages, englisch eine Two-Punch-Strategy. Da ist zum ersten der ideologische Schlag, also der Aufbau einer Gruppe gut ausgebildeter Libertärer, deren Überzeugungsarbeit auf konkreten Prinzipien und Ideen basiert. Das bedeutet Verbreitung libertärer und ökonomischer Theorien der österreichischen Schule, universeller a priorischer Ethik und der Ideen der freiheitlichen Gesellschaft, um damit einen Kern von Intellektuellen, Autoren und Influencern zu bilden, die die Ideen der Freiheit rigoros verstehen und auch im öffentlichen Diskurs vertreten können. Und da ist zum Zweiten der populistische Schlag, also die direkte Ansprache der Massen, der Menschen durch schonungslose Entlarvung der ethischen und ökonomischen Defizite der Staatsräson, durch strikte Aufdeckung, wie manche Eliten, wie zum Beispiel Politikfunktionäre, von staatlichen Geldern und von Regulierung profitierende Pseudounternehmer, Technokraten, Haltungsjournalisten usw. so vom bestehenden etatistischen System profitieren und die Menschen ausbeuten durch Zwangsabgaben, willkürliche Regulierungen, Transferleistungen, Inflation, Kriege und Unterdrückung. Rothbard betonte, dass diese Doppelschlagstrategie das Abstrakte, also den prinzipientreuen Libertarismus, mit dem Konkreten, also der Entlarvung des bestehenden etatistischen Systems und seiner Nutznießer, verbinden muss. Es handelt sich hierbei in der Tat um einen populistischen Ansatz, aufregend, konfrontativ und dynamisch, der die ausgebeuteten Mittel- und Arbeiterschichten gegen die unheilige Allianz der Eliten mobilisiert, die sie um die Früchte ihrer Arbeit bringen und kontrollieren wollen. Rothbard drückte das wie folgt aus in seinem Aufsatz aus dem Jahre 1992, Zitat: Daher die Bedeutung für Libertäre oder für Minimalstaatskonservative, einen doppelten Schlag in ihrer Rüstung zu haben. Nicht nur die Verbreitung richtiger Ideen, sondern auch die Entlarvung der korrupten, herrschenden Eliten und wie sie vom bestehenden System profitieren. Genauer gesagt, wie sie uns ausnehmen. Den Eliten die Maske vom Gesicht zu reißen, ist negative Kampagne in ihrer feinsten und grundlegendsten Form. Diese zweigleisige Strategie besteht darin, a. eine eigene Kaderschicht von Libertären und Minimalstaatsmeinungsbildnern aufzubauen, die auf konkreten Ideen fußt, und b. die Massen direkt anzusprechen, die dominante Medien- und intellektuellen Elite zu umgehen, die Massen der Menschen gegen die Eliten aufzuwiegeln, die sie ausplündern, verwirren und sowohl sozial als auch wirtschaftlich unterdrücken. Zitat Ende. Mit diesen Worten und Gedanken nimmt Rothbard einen Gedanken auf, den schon Ludwig von Mises bewegte. Mises wusste, wer sich in die Politik einmischt, der muss Kompromisse machen. Mises schrieb in seinen Erinnerungen, die nach seinem Tod veröffentlicht wurden, im Jahre 1978, Zitat: Ich habe immer einen scharfen Trennungsstrich zwischen meiner wissenschaftlichen und meiner politischen Tätigkeit gezogen. In der Wissenschaft sind Kompromisse Verrat an der Wahrheit. In der Politik sind Kompromisse unentbehrlich, weil ein Ergebnis oft nur durch Versöhnung widerstreitender Auffassung erreicht werden kann. Wissenschaft ist Leistung des Einzelnen und nie eine Kooperation mehrerer. Politik ist immer Kooperation von Menschen und muss daher oft Kompromiss sein. Zitat Ende. Rothbard im Einklang mit Mises ergänzte: Kompromisse machen ja, aber nur, wenn sie nicht gegen richtungsweisende, den Libertarismus tragende Prinzipien stehen. Und angesichts der aktuellen Entwicklungen auf der Welt seien hier auch noch Rothbards libertäre Überlegungen mit Blick auf den Krieg erwähnt. Rothbard sah Krieg nicht etwa als ein notwendiges Übel an, sondern als das ultimative Mittel des Staates, um die Freiheit der Individuen zu zerstören und sich selbst zu stärken. Rothbard unterschied strikt zwischen wirklicher Verteidigung, das ist legitim, und Angriffskriegen, das ist immer kriminell. Er beurteilte fast jeden modernen Krieg, besonders interventionistische Kriege der Vereinigten Staaten von Amerika, als illegitim und aggressiv, als ein Werkzeug zur Unterdrückung der Bürger. Rothbard lehrte lange am Brooklyn Polytech Institute von den 1960er bis in die 1980er Jahre in New York und ab 1986 als Distinguished Professor of Economics an der Universität in Las Vegas. Im 1982 von Lou Rockwell gegründeten Ludwig von Mises Institut in Auburn im US-Bundesstaat Alabama war Rothbard Vizepräsident für akademische Angelegenheiten, die zentrale intellektuelle Figur. Rothbard war und blieb der geistige Motor und das Gesicht des Instituts bis zu seinem Tod im Jahre 1995. Man darf spekulieren. Ohne Mises hätte es vermutlich keinen Rothbard gegeben. Und ohne Rothbard gäbe es heute vielleicht keinen Libertarismus, also die rigorose, handlungslogisch hergeleitete und begründete Freiheitslehre. Rothbard hat der Nachwelt einen unschätzbaren Nachlass übergeben. Wir wissen mit Rothbard, und das mit apodiktischer Gewissheit, wir wissen es a priori, wie eine Welt, wie eine Gemeinschaft von Menschen sich zu organisieren hat, damit sie friedvoll und produktiv gedeihen kann, national wie auch international. Rothbards Arbeiten sind also keine akademischen Wolkenkuckucksheime. Die darin enthaltenen Erkenntnisse sind vielmehr eine handfeste Anleitung und Ermutigung für alle, die der Menschheit Frieden und Wohlstand bringen wollen. Hans Hermann Hoppe und Stephen Kinsella haben am 100. Geburtstag von Murray Rothbard eine überaus lesenswerte Aufsatzsammlung veröffentlicht, in der die Autoren über ihre persönlichen Erinnerungen an Rothbard berichten, sich aber auch inhaltlich mit Rothbards Werken beschäftigen. Wer Zugang zu Rothbards Leben und Werk quasi aus erster Hand sucht, der wird in diesem Buch fündig. Der libertäre Philosoph und Senior Fellow am Ludwig von Mises Institute in Alabama, David Gordon, hat 2007 das Buch The Essential Rothbard veröffentlicht. Eine ebenfalls sehr zu empfehlende Schrift, um Rothbards Leben und sein Werk kennenzulernen. Übrigens sagte David Gordon einmal zu mir, Rothbard, sein intellektueller Mentor, wusste alles über alles. Und im gleichen Atemzug zitierte Rothbard aus Shakespeares Hamlet, I shall not look upon his like again, übersetzt, ich werde seinesgleichen nicht wiedersehen. Wer sich einen ersten Überblick über Rothbards Werk verschafft hat, der ahnt bereits, wie treffend beide Aussagen von David Gordon sind. Und jetzt sage ich vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Wenn Ihnen das Video gefallen hat, dann bitte liken und teilen Sie es, verbreiten Sie es.